Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann? Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zur 10. Folge. Vielen Dank für euer Feedback. Wenn ihr den Podcast mögt, dann erzählt es gerne weiter. Heute gibt es nur, in Anführungszeichen, eine längere Folge von American Recordings. Viel Spaß.
And I'm back up in the place, steady ducking from the J's. Pray to God to keep the faith. Something like a race, steady bumping Biggie Mace.
Ich komme zu Hause bei Lucia an, öffne die Tür und sage: Hallo? Katzen? Aber das interessiert sie nicht. Hunde sind besser. Der nächste Morgen. Die beiden Jobs sind erledigt, die Agenturen zufrieden. Heute machen wir ernst. Ein Lauf zum Hollywood-Sein. Den Weg dahin habe ich ja gestern ausgiebig ausgekundschaftet. Das Wetter ist bewölkt, ich schnüre meine Nikes und nehme außer dem iPhone und der Kreditkarte nur eine Windjacke in einem Umhängebeutel mit. Eine Banane und einen Espresso zum Frühstück und dann ab. 12 Kilometer hoch, 12 runter. Eine Stunde für den Weg hoch wäre cool, aber wahrscheinlich nicht möglich, wegen der vielen Ampeln in West-Hollywood. Und der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Mensch dachte, Gott lachte. Ich habe nicht an wirklich unmöglich, nicht zu fotografierende Motive unterwegs gedacht. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich, weil ich mit einer Frau im Auto saß, die mich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gebracht und ums Haar zum Mörder gemacht hat, nicht angehalten für ein sensationelles Motiv. Einer völlig lost in der Mondlandschaft Fuerteventuras stehenden alten Fabrik, deren eiserne Schornsteine golden in der Abendsonne leuchteten. Immer und immer wieder, bis heute, trauere ich diesem nicht gemachten Foto nach. Heute gab es inmitten West-Hollywoods das zu sehen. 2 Polizisten auf Pferden, die ganz langsam die Straße entlang ritten. Es sah total surreal aus. Als hätte man sie aus einem Western herauskopiert und hier eingesetzt. Ganz in Schwarz, mit schwarzen Cowboyhüten, gingen sie auf ihren braunen Pferden des Weges. Dann hielten sie an einem am Boden sitzenden Penner an und kontrollierten seine Papiere. Das ist wohl die allererste Situation auf meiner Reise, die ich nicht kommentieren oder mit irgendetwas vergleichen kann. Es war einfach für sich genug, so wie es war. Ich laufe weiter. Die 10 Minuten ziehe ich oben am Ziel aber ab. Ich komme gut durch, die Stunde für 12 Kilometer ist machbar. Unter dem Hollywood Freeway hindurch, nur ein kurzer Blick für die Zelte, die heute weniger sind als gestern. Biege ab, dieses Mal in die richtige Straße, Richtung der Viertel unterhalb des Signs, Hollywood Dell und Hollywood Land. Es geht stetig leicht bergauf, aber easy. Immer auf dem North Beachwood Drive bleibend, etwa 100 Meter vor dem Beachwood Café, biegt nach links eine Straße namens Glen Oak Street ab. Ich überquere sie und beim Blick nach links und rechts sehe ich rechts im zweiten Stock eines Hauses eine nackte, junge, schwarze Frau an einem bis fast zum Boden gehenden Fenster eines Erkers stehen. Ich halte an. Sie steht ruhig da und blickt nach draußen. Sieht mich? Und blickt mich ruhig an. Für ein paar Sekunden bleibt die Zeit stehen. Sie ist super schön. Schlank, grazil, großer Afro. Sie passt nicht in diese Gegend. Nicht in dieses Haus. Sie passt in ein total abgefucktes Haus, weil sie Musikerin ist und mit ihrer Kunst kein Geld verdient. Oder sie passt in eine super krasse Villa, weil sie Kulturgeschichte studiert hat und ein großes Museum in L.A. leitet. Aber nichts dazwischen, nicht sie. Das Haus ist zwar hübsch, aber eher was für Leute dazwischen. Hier stimmt etwas nicht, aber was? Einfach weiterlaufen und nicht weiter darüber nachdenken? Aber eine nackte Frau am Fenster eines Hauses, in das sie nicht passt, das kriegt man ja nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht ist sie da drin gefangen, wurde gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt und sieht mich und sieht, dass ich sie sehe und will schreien und um Hilfe rufen, aber sie kann nicht. Oder sie und ich, wir wären das Paar überhaupt, die größte aller großen Geschichten dieses Planeten, und ich bin einfach weitergelaufen? Ich sehe sie an, als würde ich sie fragen, und? Alles okay bei dir? Sie blickt mich ohne Reaktion an. Damit ist klar, hier stimmt etwas nicht. Ich sehe sie mit einem fragenden Blick an. Ihre Augen zeigen zur Seite, als wolle sie mir sagen, da, neben mir, hinter mir, ist etwas, das ist nicht okay. Ich verstehe. Ich muss etwas unternehmen. Die 911 anrufen? Zu viele Filme gesehen, bei denen dann die Falschen erschossen wurden. Reingehen? Zu viele Reportagen und diese Woche Schilder gesehen, dass das in USA keine gute Idee ist. Aber es ist auch die einzige Idee, die ich habe. Das Haus sieht aus wie Villa Kunterbunt. Die Fassade ist aus weißem Holz, was auch ein ganz klarer Beweis dafür ist, dass hier etwas nicht stimmt. Man gibt sich, was immer das für ein Ort des Schreckens ist, einen möglichst unscheinbaren Anstrich. Wahrscheinlich sind die Mülleimer, die davor stehen, randvoll mit Leichenteilen. Ich bin in Laufklamotten, was ein wenig erinnert an einen Helden aus einem Mantel- und Degenfilm oder Robin Hood. Aber ich habe nicht mal eine Waffe. Hätte ich in den ganzen Jahren Kung Fu besser aufgepasst, wären meine Hände und Füße jetzt welche. Und die paar Jahre Boxtraining sind auch nicht hilfreich. Für den allernötigsten Ernstfall vielleicht, wenn einen drei Omas in der Fußgängerzone mit Schirmen angreifen, aber eher nicht in der Stadt der Engel und Gangs. Dort oben die schwarze Julia, hier unten der weiße Romeo. Ich muss da rein und hoch zu ihr. Die Vorderseite des Hauses zum North Beachwood Drive hin ist durch schräge Ecken, Mauervorsprünge und Erker zerklüftet. Davor Mauern aus Betonsegmenten mit hohen Sträuchern und davor kleine Bäume. Rechts am Haus, im engen Zwischenraum zum Nachbarhaus, geht eine Treppe entlang. Keine, die man ungebeten entlang gehen will. Links vom Haus ist eine Gasse, die zu weiteren Häusern dahinter führt. Die Rückseite vom Schornstein eines offenen Kamins ist außen am Haus zu sehen, der vom unteren Stockwerk bis zum Dach führt. Entlang des Hauses führt eine niedrige Mauer mit einer hohen Hecke direkt an der Wand entlang. In ihrer Mitte ist eine etwa 4 Meter breite Lücke für ein Eisentor, hinter dem eine Garage ist. Und dieses Tor ist offen. Ist ihr Peiniger kurz aus dem Haus, um Einkäufe zu tätigen? Geht er gerade Komplizen holen? Ist das alles ein Trick? Werden so, mit ihr am Fenster als Köder und der eigentlich zu offensichtlich offenstehenden Garage, ahnungslose Touristen ins Haus gelockt, um mit ihren Organen ein Vermögen zu machen? Denke ich zu viel? Wie auch immer, ich habe mich zum Handeln entschlossen, also keine Zeit verlieren und die Chance nutzen. Ich gehe Richtung Garage, blicke mich um, gehe hinein. Es riecht nach Motorenöl und Mülldeponie. Im Halbdunkeln kann ich einen alten schwarzen Cadillac erkennen. Überall stehen alte Farbeimer und Dosen herum. In einer Ecke türmen sich volle Müllsäcke. Links ist eine Tür, durch die es wohl ins Haus geht. Ich gehe auf sie zu und höre ein Knurren. Ich öffne die Tür langsam und blicke in die bösen Augen eines grauen, ziemlich großen Pitbulls. Das Muskelpaket starrt mich an. Ich sollte nun wohl besser keinen Schritt weitermachen, mich keinen Millimeter bewegen. Wir sehen uns in die Augen. Man soll Hunden angeblich nicht in die Augen sehen, aber ich kann das besonders gut. Und meine international anerkannte Leitwolf-Autorität greift auch bei diesem Exemplar. Die Anspannung verlässt seinen Körper und er setzt sich vor mich hin. Ich spüre einen dumpfen Schlag auf den Kopf.
So my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way.
Benommen wache ich auf, an einen Holzstuhl gefesselt. Meine Handgelenke schmerzen, die Schnüre schneiden in mein Fleisch. Meine Füße sind an die beiden vorderen Stuhlbeine gefesselt. Ich bin barfuß, meine Nikes stehen neben mir auf dem Boden. Mein Kopf schmerzt, mein Mund ist trocken. »Was machen Sie in meinem Haus?«, höre ich eine Männerstimme hinter mir sagen. Ich kann meinen Kopf nicht weit genug drehen, dass ich die Person erkennen kann. Nochmal, was machen Sie in meinem Haus? Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich könnte sie jetzt einfach erschießen. Niemand könnte etwas dagegen tun. Also, was machen Sie in meinem Haus? Ich verstehe nicht. Mein Englisch ist nicht so gut. Was Sie in meinem Haus wollen? Ich weiß nicht, ich lief da vorbei. Sie liefen da vorbei, ja. Sie liefen da vorbei und dachten, ich könnte doch einfach mal in ein Haus einbrechen. Nein. Wie nein? Ich breche nicht in Häuser ein. Haben Sie aber. Aber nicht so, wie Sie denken. Wie denn dann? Das war anders. Wie war das denn? Ich habe eine Frau gesehen. Was für eine Frau? Eine Frau. Wo? Am Fenster. Rose? Eine schwarze Frau. Nackt. Nackt. Ja, nackt. Wieso sollte Rose nackt an einem Fenster stehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer Rose ist. Es gibt sonst keine andere Frau in diesem Haus. Ich wartete, was er als nächstes vorhatte. Er trat um mich herum, so dass ich ihn endlich sehen konnte. Ein etwa 60 Jahre alter, schwarzer Mann mit einem grauen Bart. Er sah ein wenig aus wie Morgan Freeman. Vielleicht war es Morgan Freeman. Aber war der nicht älter? Er hatte einen Baseballschläger in der Hand, nahm sich einen anderen Stuhl und setzte sich vor mich, sodass wir uns ansehen konnten. Ich sah, auf seinen Baseballschläger. Mit dem wollten sie mich erschießen. Sie sind nicht in der Position, Fragen zu stellen. Wo haben Sie Rose gesehen? Im zweiten Stock an einem Fenster. Und sie war nackt. Nackt. Ganz nackt. Komplett nackt. Komplett. Und was hat sie gemacht? Sie stand nur da. Sie stand nur da, nackt am Fenster. Ja, war jemand bei ihr? Weiß ich nicht, ich habe niemanden gesehen. Warum sollte Rose nackt am Fenster stehen? Ich weiß es nicht. Sie putzt da oben. Vielleicht putzt sie nackt. Rose putzt nicht nackt. Und wer ist sie, diese Rose? Rose ist meine Tochter. Und sie wohnt über ihnen. Nein, sie wohnt ein paar Straßen weiter. Und putzt bei ihnen. Bei mir und Hank. Hank? Hank ist ein Freund von mir. Und er wohnt über ihnen. Ja. Wieder verging einige Zeit. Ich versuchte mir irgendwie einen Reim auf all das zu machen. Und er knetete seine Hände und grübelte. Und was wollten sie in meiner Garage? Ich hatte den Eindruck, mit Rose stimmt etwas nicht. Wie? Weil sie mich so mit einem komischen Blick angesehen hat. Rose hat sie angesehen. Ja, ich dachte, irgendetwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht. Sie ist vielleicht gefangen und ich muss etwas tun. Gefangen. Gefangen, eingesperrt, entführt. Entführt. Ich weiß nicht, ich habe nicht lange überlegt. Ja, hätten sie besser mal. Er nahm sich wieder eine Denkpause, stand auf, lief im Zimmer auf und ab, knetete seine Hände, blickte aus dem Fenster nach draußen auf die Straße und setzte sich dann wieder vor mich auf den Stuhl. Hätten sie besser mal, sagte er und sah mich an. Sie dachten also, sie sehen eine nackte Frau an einem Fenster und spazieren einfach mal so rein zu ihr. Was sollte ich antworten? Im Grunde genommen war es genau so gewesen. Was hatte er jetzt vor? Was war das mit Rose und Hank für eine komische Geschichte? Mein Kopf brummte, meine Handgelenke schmerzten. Mein Mund war trocken und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Er sah an die Decke, als wolle er durch sie hindurchsehen. Warum steht sie da oben nackt am Fenster? Ich weiß nicht. Was macht der Bastard mit meiner Tochter? Fragen Sie ihn. Sie sah aus, als wolle sie mir ein Zeichen geben. In diesem Moment hörte man einen Schlüssel im Schloss einer Tür und jemand in die Wohnung kommen. Dad? Die Stimme einer Frau. Ja, hier, antwortete mein Gegenüber. Rose trat ins Zimmer. Jedenfalls, wenn Rose die Frau war, die ich am Fenster gesehen hatte. Sie sah mich fragend an, sah ihren Vater fragend an, aber sie fragte nichts. Vielleicht erkannte sie mich, vielleicht wollte sie gar nicht wissen, was hier los war. Ich wollte nur meine Tasche holen, die ich vorhin hier gelassen hatte, sagte sie. Warum stehst du nackt bei Hank am Fenster? Was? Nackt am Fenster, oben bei Hank. Nackt am Fenster? Ich frage dich, warum du bei Hank nackt am Fenster stehst. Wieso nackt? Der Herr hier auf dem Stuhl sagt das. Aha. Und es scheint ja wahr zu sein. Rose sah mich mit einem sehr bösen Blick an und sagte, Dad, warum um Gottes Willen sollte ich nackt sein? Sag du es mir. Völliger Blödsinn. Und warum ist der dann hier? Fragte er sie. Keine Ahnung, zuckte Rose mit den Schultern. Warum ist er hier? Weil er dachte, hier stimmt was nicht. Was stimmt nicht, wenn eine Frau nackt an einem Fenster steht? Wo kommt er her, wo Frauen nicht nackt an Fenstern stehen dürfen? Ich bringe diesen Bastard um. Wen, Dad? Hank. Hank? Hank ist ein Freund, der sich offensichtlich an meine Tochter herangemacht hat. Nein, Dad, das hat er nicht. Nein? Nein, das ist krank, es ist Hank. Und warum stehst du dann da oben bei ihm nackt herum? Ich stand nicht nackt herum, ich habe geputzt. Der Alte sah mich an. Wer von uns beiden erzählte nun die Wahrheit? Rose sagte, Dad, ich muss los. Ich muss Selina abholen. Während sie sich umdrehte, warf sie mir noch einen verächtlichen Blick zu, dann schnappte sie ihre Tasche und ging. Als die Tür ins Schloss fiel, sah der Alte mich an und knetete seine Hände. Hank ist ein alter Freund. Sehr alter Freund. Aber auch ein Frauenheld. Ich hätte es wissen müssen. Aber wer denkt denn an sowas? Er kennt Rose doch seit sie ein Baby war. Dieser Bastard. Er wurde wütend, seine Stimme wurde böse. Ich wollte wissen, wer dieser Hank ist. Er sagte, ich hatte früher eine gut gehende Galerie in Downtown. Eine sehr gut gehende. Und Hank war der Star unter meinen Künstlern. Aber irgendwie, anders als üblich, habe ich nie selbst eines seiner Werke besessen. Ganz zu Anfang seiner Karriere hatte ich eines von ihm geschenkt bekommen und habe es, und das war ein Fehler, an einen Freund verkauft, der es unbedingt haben wollte. Hank hat mir das bis heute nicht verziehen. Er stand auf. Auf dem kleinen runden Tisch an der Wand stand ein Telefon, das noch eine dieser alten Wählscheiben hatte. Er wählte und hielt den Hörer an sein Ohr. Wir müssen reden. Kannst du runterkommen? Jetzt. Okay, aber danach. Okay, bis dann. Dann legte er auf, ging wieder zu seinem Stuhl und setzte sich. Es war Zufall, dass hier im Haus die Wohnung über uns frei wurde. Und da seine Frau ihn gerade aus der gemeinsamen Wohnung geworfen hatte, hatte sich das so ergeben. Seine Frau hat ihn rausgeworfen. Irgendwann war es ihr einfach zu viel. Hank hatte immer irgendwas nebenher laufen. Charlotte wusste nur von einigen der vielen Geschichten und hatte lange Zeit versucht, alles zu ignorieren. Aber die Sache mit der 16-Jährigen war dann dieses eine Mal zu viel. Eine 16-Jährige. Hank war damals echt ein Star und die Kunststudentinnen himmelten ihn an. Wie alt war er? Um die 30, 35? Und mit Charlotte war er verheiratet. Ja. Charlotte war 10 Jahre älter und hat ihn immer unterstützt und gefördert. Er hätte sie mehr respektieren sollen. Oder sich von ihr trennen. Aber Hank wollte halt alles. Hank wollte immer alles. Und dann zog er hier oben ein. Ja, ein Fehler. Er hat nach seinem Einzug jede Nacht eine andere Frau mit nach Hause gebracht und an den Wochenenden gab er wilde Partys. Es war too much. Wenn man am Sonntagmorgen aus der Wohnung ging, sah es im Treppenhaus aus, als hätten die Lakers die Meisterschaft gefeiert. Überall leere Becher und Papierschnipsel. Immer lag das ganze Treppenhaus voller Papierschnipsel. Wir haben uns immer gefragt, woher die ganzen Papierschnipsel kommen. Wir? Meine Frau und ich. Elaine und ich. Wo ist Elaine? Wo ist ihre Frau? Tot. Oh, tut mir leid. Schon lange? Letzten Monat. Letzten Monat? Ja. Darf ich fragen, wie? Was? Krebs. Oh, das tut mir leid. So ist dieses verdammte Leben. Die Guten erwischt es, die Schlechten nicht. Er stand auf, ging zum Fenster und blickte hinaus. Dann drehte er sich um, sah mich an und ging aus dem Zimmer. Was hatte er vor? Kurz darauf kam er zurück und hatte ein Messer in der Hand. Er befreite meine Handgelenke von den Fesseln. Dann ging er zu seinem Stuhl zurück und sagte, ich denke, Sie sind kein Einbrecher, aber die Füße bleiben erstmal noch an den Stuhlbeinen. Meine Handgelenke schmerzten noch mehr als zuvor, aber endlich konnte ich meine Hände wieder bewegen. Danke. Er grübelte. Er sah zum Telefon und zum Fenster hinaus und knetete seine Hände. Vor 4 Wochen ist sie eingeschlafen. Sie war fast 2 Jahre zu Hause. Nur noch in ihrem Bett. Deswegen war Rose immer zum Putzen da. Rose ist unsere Älteste, wissen Sie? Wie viele Kinder haben Sie? Nur Rose. Aber Sie sagten doch, Rose sei die Älteste. Die beiden Jüngeren sind tot. Ich konnte darauf nichts sagen. Vorhin war ich auf dem Weg zum Hollywood-Sein und jetzt saß ich hier einem wildfremden Mann gegenüber, der gerade seine Tochter mit seinem Freund erwischt hat, dessen Frau vor kurzem gestorben ist und nun auch noch erzählt, dass 2 seiner 3 Kinder tot sind. Was ist mit ihnen passiert? Sie sind beide kurz nach ihrer Geburt gestorben. Das ist verrückt, sagte ich. Er sah mich fragend an. Wie bei mir. Ich bin auch das einzige von 3 Kindern, das es geschafft hat. Das sagen Sie jetzt, weil Sie denken, das würde uns auf eine Art verbinden und Ihre Haut retten. Das würde mich höchstens mit Rose verbinden. Es stimmt aber, ich schwöre. Und waren Sie auch der Älteste? Nein, der Jüngste. Dann hat Ihre Mutter auch einiges durchgemacht. Genau darüber habe ich zum ersten Mal wirklich nachgedacht, als ich vor Tagen auf dem Hollywood Forever war. Sie waren auf dem Friedhof? Ja. Warum waren Sie auf dem Friedhof? Ich mag Friedhöfe, die Ruhe dort. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der einfach so auf Friedhöfe geht. Ich gehe immer auf Friedhöfe, wenn ich in anderen Ländern bin. Elaine liegt auf dem Hollywood Forever. Wir haben ihr eine schlichte schwarze Marmorsteinplatte mit einem wunderschönen Gedicht machen lassen. Sie hat es selbst ausgesucht. Es geht so: At the rising of the sun and at its setting, at the blowing of the wind and the chill of winter, at the opening of the buds and in the rebirth of spring, at the shining of the stars and in the warmth of summer, at the rustling of the leaves and the beauty of autumn, till the end of time, you will remain forever, cherished in our hearts. God bless you, Nana, in heavenly peace. Das ist eigentlich aus einem jüdischen Gebetsbuch. Elaine hatte es gefunden und wir fanden es so schön, dass wir es für sie ein wenig umgetextet haben am Ende. Das war genau das Gedicht, das ich dort auf einem schwarzen Marmorstein gelesen hatte. Ich sah ihn an und sagte: Ich habe das Gedicht fotografiert, als ich dort war. Unmöglich. Doch, genau das. Er sah mich ungläubig an. Er glaubte mir nicht. Doch, sagte ich, es ist mir aufgefallen wegen Nana. Das steht doch für Oma, oder? Ja, Oma. Wir haben 2 Enkelkinder. Ich habe 2 Enkelkinder. Haben Sie Kinder? Das Klingeln des Telefons unterbrach uns. Er lief zum Tisch und nahm ab. Ja? Okay. Aber unbedingt nachher noch. Okay. Bis dann. Er legte auf und kam zurück. Das war Hank, dieser Bastard. Warum putzt Rose auch bei Hank? Als er mitbekam, dass sie bei uns putzt und ja auch wusste, dass sie jeden Dollar gebrauchen konnte, hatte er gefragt. Und ich habe mir nicht das Geringste dabei gedacht, dieser verdammte Bastard. Er kam zu meinem Stuhl, nahm das Messer und schnitt meine Füße frei. So, Mister, ich denke, Sie haben keinen Mist erzählt. Sie können von mir aus gehen. Danke. Und nein. Und nein was? Ich habe keine Kinder. Wie schade. Er ging zum Fenster und knetete seine Hände. Ich stand auf, ging zu ihm hin und stellte mich neben ihn. Wir sahen zusammen eine Weile, ohne etwas zu sagen, aus dem Fenster. Ich fragte ihn, und was haben Sie jetzt mit Hank vor? Den bringe ich um. Sie können ihn doch nicht umbringen. Wenn er Rose nur ein Haar gekrümmt hat, bringe ich ihn um. Rose ist erwachsen, sie muss selbst wissen, was sie tut. Er ist ein Freund, verstehen Sie, ein Freund. Und diesen Freund wollen Sie umbringen? Er ist kein Freund mehr. Ich denke, ich gehe jetzt besser. Einen besseren Zeitpunkt gibt es nicht. Bevor der Alte es sich anders überlegt oder ich noch Zeuge eines Mordes werde. Einen Kilometer von dem Ort entfernt, an dem mich gestern die Polizei von Los Angeles aus einem Helikopter heraus verwarnt hat. Ich denke, ich gehe jetzt mal. Nehmen Sie dieses Mal die Treppe. Machen Sie es gut. Okay, have a nice day. Ich gehe zum Stuhl, nehme meine Nikes und gehe. Unterwegs nach unten denke ich mir, na super, ich habe gerade einem Mann, der gerade seine Tochter mit seinem Freund erwischt hat, dessen Frau vor kurzem gestorben ist, dessen zwei seiner drei Kinder tot sind und der vor allem wahrscheinlich gleich jemanden umbringen wird, einen schönen Tag noch gewünscht. Ich trete nach draußen. Sieht so aus, als habe ich nur 2-3 Stunden meines Laufes unterbrochen. Ich setze mich auf die Kante des Bordsteins auf der anderen Straßenseite und ziehe meine Nikes an. Da fällt im Haus ein Schuss. Ich sehe nach oben. Nach einem Moment tritt der Alte ans Fenster, an dem ich Rose gesehen hatte. In der Hand seines nach unten hängenden rechten Armes hält er eine Waffe und blickt ganz ruhig aus dem Fenster. Er sieht zu mir. Wir sehen uns an. Er sieht mich an, als wolle er sagen, tja, so ist das Leben. Dann drehe ich mich um und laufe los. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Man kennt Namen von Leuten, mit denen man nichts gemeinsam hat. Und ich weiß nicht mal seinen Namen.
You've been wasting all this time. Now you popping up, cause I'm fucking up. And my whip so cold, call that ice on road. But you wanna hit me up, showing love, say what's up. But you wasting all my time. Like I owe you shit, cause I knew you when you had your life ahead. What were happening? Things are different now, I'm better than I ever been. Oh, you popping up. Now you showing love, but it's not enough. Cause I'm coming up, like my prices, little bitch. And my whip game too sick, I can't ride with you. You wish I had to cross you off my list. I used to vibe with you, fly with you. Every day spend time with you, lie with you. I would always come by to you, ride with you. Keep it real, get high with you, lie with you. When I'm feeling real tired of you, more dry than you. You drinking all the time and you get by with you. Don't ever take the time to move, surprising you. Fall flat in your face, put you back in your place.
You've been wasting all this time. Now you popping up, cause I'm fucking up. And my whip so cold, call that ice on roll. But you wanna hit me up, showing love, say what's up. But you wasting all my time. Like I owe you shit, cause I knew you when you had your life ahead. What were happening? Things are different now, I'm better than I ever been.
You used to be on that bullshit. Always on the pill, couldn't feel shit. Now you wanna pull up cause I'm flexing. You don't give a damn, you so reckless. Baby, that's it. Done showing you love. It was part time, I was full time. I was down for you that whole time. Now I'm up now, I got no time. Making boss moves, yeah, I got time. Got a lot of bread coming in. Talking in Benjamins. Whoa, whoa, whoa.
You've been wasted all this time. Now you popping up, cause I'm fucking up. And my whip so cold, call that ice on roll. But you wanna hit me up, showing love, say what's up. But you wasting all my time.
Als ich etwa 50 Meter weg vom Haus bin, höre ich einen zweiten Schuss. Nein. Das Leben ist ein verdammter Dreck. Ein Moment vergeht, dann nehme ich mein iPhone und wähle die 911. Sofort antwortet eine Frauenstimme. 911, what's your emergency? I'm pretty sure a murder happened right now. You are pretty sure, sir? Yes, sure. Where are you, sir? I'm in Hollywood. A white wooden house on the right side of the street on the way up to the Hollywood sign. Corner North Beechwood Drive, Glen Oak Street. Okay, stay where you are. We are gonna send someone over right now. Ich füge noch hinzu, dead. They are all dead. Who is dead, sir? All. They are all dead. Dann beende ich den Anruf. War das ein Fehler? Ich meine, die sind doch jetzt beide tot. Nehme ich an. Was hätte ich tun sollen? Oder war es ein Fehler, überhaupt anzurufen? Sie sind ja so oder so tot. Verdammt, jetzt hänge ich damit drin. Können die rauskriegen, wer angerufen hat? Bestimmt können die das. Man weiß zwar nie so recht, was und wie die einen tracken können, aber die können. Anhand einer Prepaid-Karte? Habe ich die eigentlich mit meinem Ausweis gekauft vor Wochen? Oder einfach so? Wenn mit Ausweis, können die bestimmt nachvollziehen, wer den Anruf eben getätigt hat. Kann man das iPhone selbst tracken? Man hört ja davon, dass die selbst durch Fernseher und Monitore, die ausgeschaltet sind, in Wohnzimmer gucken können. Ich kann ja jetzt schlecht mein iPhone deswegen wegwerfen. Das können die doch dann auch zuordnen. IMEI-Nummer und so. Außerdem habe ich erst letztes Jahr eines an einer Tanke in Italien liegen lassen. Mein iPhone-Verbrauch ist nicht normal. Ich möchte die SIM-Karte aus dem iPhone nehmen, aber dazu braucht man eine Büroklammer oder sowas. Aber wer hat heute noch Büroklammern? In diesem Moment gehe ich an einem kleinen Supermarkt vorbei, bei dem ich mir gestern dachte, super, da kann ich mir Wasser holen, wenn ich mal bei Hitze hier hochlaufe. Ich gehe rein und sehe mich um. Eine Nadel oder sowas wäre jetzt gut. Wie ein kleiner Junge, der verstohlen zu den Pornomagazinen linst, suche ich den Laden nach einer Nadel oder irgendetwas Dünnem ab. Als würde jemand Verdacht schöpfen, wenn einer eine Nadel sucht. Verdammt, bestimmt sind hier Kameras im Laden. Und ein Typ in einem Hinterzimmer beobachtet mich gerade und denkt sich, mit dem Kerl stimmt was nicht. Ich rufe mal die Bullen. Oder er denkt, er erledigt die Angelegenheit selbst. Dann sitze ich 10 Minuten nach der Aktion von eben schon wieder gefesselt auf einem Stuhl. Amerika ist ein gefährliches Land. Ich verstehe jetzt, warum man hier besser eine Waffe hat. Ich könnte mir den Weg zur Kasse freischießen und jemanden zwingen, mir sein iPhone zu geben. Aber ich könnte es ja nicht mal öffnen, wegen des Fingerabdrucksensors. Ich müsste dem Besitzer auch noch den Finger abschneiden. Wie lange bleibt ein Finger so frisch, dass sein Abdruck noch funktioniert? Ich müsste dann einen Beutel Eis mitnehmen. Eis haben die Amis ja immer. Crushed Eis. Aber wieso ein fremdes iPhone nehmen? Oh, da, Büroklammern. Tatsächlich, in diesem kleinen Supermarkt gibt es Büroklammern. Ich nehme einen Karton. 100 Stück. 50 Cent. Wie kann irgendjemand daran noch etwas verdienen? Material, Herstellung, Transport, Verpackung, Handel. Kapiere ich nicht. Aber 100 Stück ist gut. Bei 100 Stück denkt kein Mensch, das kauft einer für sein iPhone, weil er die SIM-Karte loswerden will, weil er bei einem Mord dabei war. War ich auch nicht. Aber wenn Sie schlau sind, denken Sie, was will einer in Laufklamotten und Nikes mit 100 Büroklammern? Und dann würde man schon auf sowas wie das Loswerden wollen einer SIM-Karte kommen. Vielleicht aber denke ich auch einfach zu viel. Ich nehme mir noch ein Gatorade, obwohl es eklig schmeckt, eine Packung Reese's und 2 Bananen, weil es irgendwie zu einem Typen in Laufhose passt und ich damit vielleicht ein wenig die Einkaufsspuren der Büroklammern verwische. Ich zahle mit Kreditkarte. Okay, jetzt haben Sie mich aber wirklich. Vorausgesetzt, Sie suchen nach mir und fragen hier im Supermarkt nach. Draußen setze ich mich hinter dem Markt auf ein Mäuerchen des Parkplatzes und trinke das Gatorade. Die Packung Reese's ist in einigen Nanosekunden leer. Die erste Banane in 4 Bissen weg. Warum kaufe ich immer 2 von einer Sache? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Banane gekauft. Oder eine Brezel. Es müssen immer 2 sein. Eine Banane oder eine Brezel ist nichts für mich. Die erste inhaliere ich, dann fällt mir ein, dass ich ja langsamer essen und Essen achtsamer behandeln wollte, komme zum zweiten Exemplar, kaue den ersten Bissen langsam und achtsam und inhaliere dann auch das. Lenke ich mich mit dieser Art Gedanken ab von dem, was eben passiert ist? Ich öffne die Packung Büroklammern und nehme eine heraus, biege sie gerade und nehme mein iPhone. Die Fummelei macht mich wahnsinnig. Endlich ist das Ding raus. Ich nehme einen kleinen Stein vom Boden und zerkratze die Karte. Das Ding ist niemals mehr auf irgendeine Art zu tracken. Selbst im Kern einer Atombombenexplosion könnte sie nicht schlechter davonkommen. Jetzt bin ich nicht mehr existent, oder? Niemand kann mich jetzt mehr orten. Bis hierhin noch, einem Supermarktparkplatz, und dann bin ich verschwunden. Wie von einem Raumschiff vom Planeten Zeug aufgepickt. Zurückzulaufen ist jetzt keine gute Idee, weil vielleicht die Polizei schon vor Ort ist. Außerdem hatte ich ja auch einen Lauf zum Hollywood-Sign geplant. Mit einer Anzeige von Nike vor Augen, die einen Läufer bei schlechtem Wetter zeigt und der ungefähren Headline »Entweder du warst heute laufen oder du warst nicht«, laufe ich los. Mir geht die ganze Geschichte nicht aus dem Kopf, während ich auf dem Weg die Serpentinen hoch durch die Häuser bin. Dass ohne mein Einmischen überhaupt nichts passiert wäre. Die tragische Geschichte dieses Mannes, die Parallelen zu meinem Leben, der Grabstein seiner Frau, den ich vor Tagen fotografiert habe. Alles verrückt.
Oftentimes the dome, I let it blow. Get it like, oh, wanna get flow, but I keep that, oh. Wanna get team, but I got that, whoa. Wanna get team, but you got that, whoa. Get it like, everybody wanna chill, wanna build like, ooh. Hold up on the scene, but I green like, ooh. Wanna be the flop, but I thought you.
Der Himmel ist wolkenverhangen. Alles ist grau. Ich laufe den Mount Lee Drive nach oben, sehe nach der großen Kurve rechts runter auf North Hollywood, das unter einer fetten grauen Wolkendecke liegt. Es sieht nach Regen aus. Oben angelangt, setze ich mich auf die kleine Bank, die jemand aus Backsteinen und einem Brett zusammengebaut hat und die gerade mal für 2 Personen reicht. Aber außer mir ist heute niemand hier oben. Ich sehe runter auf die Rückseite der Buchstaben, auf Hollywood, den Stausee, Downtown in der Ferne, alles unter einer dichten grauen Decke. Es wird kühl, ich ziehe meine Jacke an. Gehen oder bleiben. Je länger ich hier oben bleibe und den Weg zurück, vorbei am Tatort hinauszögere, desto länger bin ich ein freier Mensch. Eine Stunde sollte ich mindestens noch bleiben. Der Himmel bleibt grau, aber irgendwann geht die Sonne so weit unter, dass sie unter der Kante der Wolken hindurchbricht und das spektakulärste Licht ever, ever erschafft. Alles ist golden. Der See, die Hügel, Berge, die Hochhäuser von Downtown leuchten wie Goldbarren. Ein Schauspiel. Quadratkilometer große Bühne und ich als einziger Besucher der Vorstellung. Ich ganz allein. Ist das Schauspiel eine Verneigung vor dem Alten? Zeigt irgendeine größere Macht, dass Rache etwas Großes ist? Ist es für mich? Noch einmal maximalen Ausblick erleben, bevor Gitterstäbe die Sicht versperren? Denke ich zu viel? Sollte man hier oben einfach mal gar nicht denken? Ich bleibe länger als eine Stunde. Dann gehe ich los und nach der ersten Kurve geradeaus einen kleinen Pfad, einen Hügel nach oben. Sieht eigentlich cool aus. Könnte sein, dass der Weg auf diesem Bergrücken runter Richtung Hollywood Reservoir geht. Dann hätte ich einen anderen Weg zurückentdeckt und würde der Gefahr, am Tatort erkannt zu werden, aus dem Weg gehen. Aber die Unsicherheit, die Angst eines von krasser Höhenangst befallenen Menschen lässt mich zögern. Keine Ahnung, wohin dieser Pfad führt. Ich kehre um. Den Mount Lee Drive wieder nach unten, ab und zu einen Blick zwischen Hügeln hindurch auf die Stadt, in der es Nacht wird. Langsam werde ich nervös, weil ich mich dem Supermarkt von vorhin nähere. Er ist innen hell erleuchtet, als ich vorbeilaufe. Noch immer sitzt dort der junge Kassierer von vorhin. Vorne an der Villa sehe ich ein Polizeiauto und zwei größere Autos, schräg auf der Straße geparkt. Der Eingang des Hauses ist tatsächlich mit diesen gelben Plastikbändern abgesichert, auf denen Crime Scene Do Not Cross steht. Ich laufe auf der anderen Straßenseite vorbei und sehe, wie zwei Personen in weißen Ganzkörperanzügen einen Metallsarg in einen der beiden Wagen schieben. Dahinter steht ein zweiter Sarg. An der Mauer vor dem Haus stehen zwei Polizisten und drehen gerade ein großes Gemälde so um, dass ich die Vorderseite sehen kann. Es zeigt eine schwarze, nackte Frau von hinten, die aus einem Fenster sieht. Ich laufe vorbei, ohne jemandem aufzufallen. Laufe durch das Viertel unter dem Hollywood Freeway hindurch, bis ich zum Walk of Fame komme und dort über den Stern von James Dean gehe. Ich erinnere mich an dieses sehr berühmte Foto für das Life Magazine, auf dem er in New York durch den Regen am Times Square läuft. Noch ein paar Jahre, dann weiß niemand mehr, wer James Dean war. James Dean. Ich wette, wenn man auf Netflix nach ihm sucht, gibt es ihn dort schon nicht mehr. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jenseits von Eden. Giganten. Was für ein Schauspieler. Was wohl der alte Mann für ein Leben gelebt hat. Ich stelle mir vor, er hätte auch James geheißen. Ja, James wäre ein wunderbarer Name für ihn.
If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go outside.
Two step in the rain.
Wake up by my side.
Don't care what you feel, baby.
Oh, you're just my type. Oh, yeah, she know the deal like a scripting. You ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it, but I gotta know.
If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man.
Why you act so extra? Let me in your section. Running through my mind, we got a connection. Back home ain't the same, your pop's drinking all the time. You just wanna get away, come hop up in my ride. Two goofies on the run, couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs, got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question.
If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than you.
ass like, oh my God. Ride into your legs like, oh my God. And let's go on a day like, oh my God. When I'm back from LA like, oh my God, yeah. She still think it's odd, yeah. I got all these fans, she's the only one I want, yeah. Impress me with your mind, I might turn you to a mom, yeah. You might get a pension if you work it for me long, yeah. It's gonna be a long, yeah. I don't know how they get like that. Recognize my runs and get them fixed like that. Booming through my city with my people all around. Is you coming with me or you staying?